Wie praktisch wäre das nur, wenn man sein Geld im Schlaf verdienen könnte? Laut den Schätzungen verschiedener Studien verschlafen wir Menschen rund 24 bis 28 Jahre unseres Lebens. Was für viele wie ein Traum klingen mag, ist für Dennis Schmolzi und Manuel Müller längst Realität. Gemeinsam haben sie 2013 in Frankfurt mit der Idee, eine Branche zu verändern, einen Onlineshop gegründet. Emma, The Sleep Company, war geboren. Emma setzt im ersten Jahr bereits 15 Millionen Euro um und strebt jetzt die magische Grenze von 1 Milliarde Euro an. Aus dem einstigen Startup Shootingstar ist ein global agierendes Unternehmen geworden, mit über 1000 MitarbeiterInnen und 5 Offices, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Im Podcast spricht Romy mit dem Emma-Co-Gründer Dennis Schmolzi über Wachstumsfaktoren auf dem Weg zu der anvisierten Milliarde, über die Bedeutung von Testsieger-Logos in der Produktvermarktung und über die Führungsprinzipien der Company.
Dennis, ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Nicht nur, weil ich auf dem Emma-Bett schlafe und sehr gut schlafe.
Das hast du mir noch nicht verraten.
Das habe ich dir noch nicht verraten. Nee, seit 3 Jahren oder so. Aber auch, wenn man so viel dieses Jahr über euch liest, die letzten Jahre auch, aber dieses Jahr liest man vor allem eine Sache. Ihr wollt die Milliarde dieses Jahr knacken, während der absoluten E-Commerce-Krise. Kriegt ihr das hin?
So sieht es gerade aus, ja. Darauf läuft es hinaus, ja.
Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen? Ihr habt 2013 habt ihr gestartet und gegründet. Jetzt haben wir 2023, 10 Jahre später zur Milliarde. Wo waren so die großen Steps, vielleicht auch umsatztechnisch, ja, und wie habt ihr das hinbekommen? Also das ist ja eine Wahnsinnserfolgsgeschichte.
Ja, tatsächlich. Also ich meine, auch als wir gestartet sind, ich war ja mal Unternehmensberater, als wir dann gegründet hatten, zusammen mit Manuel. Ich war immer so risikoavers und habe auch niemals gedacht, dass wir so groß wachsen könnten. Weißt du, mein erster Businessplan hat irgendwie so nach 5 Jahren 10 Millionen Euro Umsatz vorgesehen.
Wann hattet ihr die?
Warte mal, jetzt muss ich selber überlegen. Die hatten wir in 2016. Mhm. Dann gab es also 3 Jahre nach der Gründung. Da hatten wir, glaube ich, 20 Millionen umgesetzt, also das Doppelte. Aber ich war da immer sehr risikovers. Habe es nicht so erwartet. Aber ja, inzwischen hat sich das gut entwickelt. Und die Meilensteine, wir haben 2013 angefangen. Mhm. Mit aber einem Geschäftsmodell, das ein bisschen anders war. Wir haben ursprünglich Matratzen aller Marken und Betten, Decken, Kissen, alles, was dazu gehört, in einem Online-Shop in Deutschland vertrieben. Das Geschäftsmodell haben wir 2 Jahre lang, sag mal, gemacht, bis wir dann Emma gegründet haben in 2015. Ende 2015 kam Emma erst dazu. Und das Interessante war, Dormando, wie das Geschäftsmodell hieß, was wir da schon 2 Jahre lang betrieben hatten, 2,5 Jahre, hat da vielleicht, na, ich sag mal so, 5 Millionen maximal umgesetzt gehabt. Mhm. Emma hat halt im ersten Jahr so 15 Millionen umgesetzt. So, wir festgestellt haben, oh, vielleicht haben wir da irgendwie auch einen Nerv der Zeit getroffen und vielleicht können wir einen deutlich größeren Impact schaffen, wenn wir unsere eigenen Produkte entwickeln. Und das war dann so der Startpunkt von Emma. Und da ist es dann, ich sag mal, Ende 2015 gelauncht. So 2016, 17 haben wir schon internationalisiert in Europa. Gott, die genauen Umsatzzahlen weiß ich gar nicht mehr genau. Wir sind dann, glaube ich, so 150 Millionen haben wir umgesetzt nach 5 Jahren Emma oder irgendwie sowas. Also irgendwie so. Und jetzt letztes Jahr waren wir bei 870 Millionen und jetzt dieses Jahr soll es über die 1 Milliarde gehen.
Wie setzt sich das zusammen? Ihr macht unglaublich viele Länder mittlerweile, auch viel Südamerika. Ihr habt Offices in, ich glaube, 5, 6 Stationen, aber ihr habt ja vor allem auch noch neue Produktgruppen dazu genommen in den letzten 2, 3 Jahren, glaube ich, extrem. Ja. Also wir haben hier ein Kissen liegen, genau. Wir haben hier einen Bezug liegen. Ja. Ich habe gerade gesagt, ich schlafe auf einem Emma-Bett. Es gibt Emma-Kopfkissen. Es gibt irgendwie mittlerweile unglaublich viele andere und weitere Produktgruppen. Wie viel macht die Matratze noch aus?
Die Matratze ist schon auch unser, wie wir gerne sagen, Brot- und Buttergeschäft. Mhm. Das ist die Mehrheit noch. Mhm. Also genaue Zahlen weiß ich gar nicht selber. Ich sage mal so um die wahrscheinlich 70%, mhm, aber es ist schrumpfend prozentual. Mhm. Als dass die Anteile von zum Beispiel Betten, Kissen, Decken etc. steigt. Warum auch? Also du hast das gerade angesprochen. Wir sind ursprünglich ja aus diesem, so als wir Emma gestartet haben, war das so eine Matratze, die zu jedem passt, eine für alle. Ein einziges Produkt, ganz simpel.
War das die Emma One damals?
Nee, die hieß damals einfach nur Emma sogar. Ich glaube, die hatte noch nicht einen Zusatz. Das, ja, ist dann später die Emma Original geworden, mhm, auf der ich bis heute schlafe. Die es aber in Deutschland gar nicht mehr gibt. Und Emma One kam später dazu. Und aus dem ist aber dann entstanden, dass wir sagen, wir können einfach viel mehr für Schlaf tun. Und das bedeutet, wir müssen wirklich, wenn wir uns, also unser Anspruch ist, unser Slogan heißt Awaken Your Best. Also die Logik ist, dass du über Schlaf und wirklich die Kraft von Schlaf für dein Immunsystem, fürs Lernen, übrigens auch für emotionale Situationen und Emotionen zu verarbeiten, dass wir Leuten helfen, eben diese Kraft des Schlafs zu, wirklich zu nutzen durch großartige Produkte. Ja. So, und deswegen die Logik, dass wir Schlaf gesamtheitlich betrachten und auch mehr Produkte haben. Das war so sozusagen dann einfach der logische Schritt, sage ich mal, der Weiterentwicklung.
Ja, und was sind eure stärksten Länder? Deutschland, Dach?
Ja, klar, meistens der Heimatmarkt stark, aber Deutschland, Frankreich und UK sind so unsere größten Länder. Aber wir sind insgesamt über Europa hinweg extrem stark. Also interessanterweise selbst so Länder wie Portugal, sehr kleines Land, aber es ist, glaube ich, das Land, wo wir die größte Markenbekanntheit haben und wahrscheinlich, das weiß ich nicht genau, wahrscheinlich auch den größten Marktanteil an allen Ländern haben. Da haben wir einfach eine krasse Marktdurchdringung erlangt. Klar, in Umsatz, absoluten Umsatzzahlen ist das dann immer noch kleiner als die vorgenannten. Aber ja, wir sind in Europa gut vertreten, sind auch inzwischen die größte Schlafmarke Europas. Aber wachsen aber entsprechend auch außerhalb Europas jetzt viel.
Wenn man jetzt nur mal den deutschen Markt nimmt und man sagt, okay, ihr schafft dieses Jahr die Milliarde, nicht nur in Deutschland natürlich, sondern als Gesamtunternehmen. Wie hoch ist dann euer Marktanteil in Deutschland Ende diesen Jahres ungefähr? Also ist der bei 50-60% oder reichen da schon 20-30%?
Nee, ja. Man meint dann sozusagen, müsste man auch schon sehr weit sein. Ich kann die genaue Zahl gar nicht sagen. Vor allem, wenn du ja sagst, ich sag mal, der Matratzenmarkt in Deutschland wahrscheinlich ein Volumen von 1,5 Milliarden. Mhm. So, und du hast ja schon gesagt, wir haben ja nicht nur Matratzen, sondern auch andere Produkte. Wenn ich es mal nur auf die Matratzen beziehe und den Gesamtmarkt, inklusive was offline gekauft wird im normalen Geschäft, dann werden wir vielleicht 10% haben.
Also ihr könnt noch weiter wachsen.
Genau, also da werden wir noch weiter wachsen. Da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial, ja.
Ja. Okay, ja, interessant.
Weil das ist, glaube ich, was man manchmal unterschätzt bei dem Markt. Also ich meine, es ist auch bevor, ich sage mal so vor 2000, was auch mal 15, es war so ein bisschen so ein Wendepunkt. Da sind auch viele Unternehmen und Startups in dem Bereich gestartet. Davor war das ja eine komplette Kategorie, die so super low interest war. Keiner beschäftigt sich damit, aber jeder braucht das Produkt. Mhm. Und insofern ist es ein riesen Milliardenmarkt, also zweistelliger Milliardenbetrag mal mindestens weltweit. Also keiner weiß es genau. Da gibt es viele fluktuierende Zahlen, die da rausgegeben werden. Aber es ist ein massiver Markt.
Wie viele kritische Stimmen habt ihr am Anfang bekommen? Weil ich glaube, das ist was jedem zuerst in den Kopf kommt. Boah, die 2C als Matratze, eine Matratze kaufe ich ja. Ich glaube, der TÜV, habe ich gelesen, alle 7 Jahre empfiehlt eine neue Matratze. Wenn der TÜV das empfiehlt, dann ist wahrscheinlich alle 10 Jahre wahrscheinlich eher eine neue Matratze am Start. Ihr müsst doch da unglaublich viel Kritik am Anfang auch bekommen haben. Oh, habt ihr euch das wirklich überlegt? Matratzen, da gewinnt ihr dann euren Kunden, aber der kommt ja erst in 10 Jahren wieder.
Ja, welcome to my world. Ne? Also einer der Kerngründe, warum wir am Anfang kein Geld eingesammelt bekommen haben, war unter anderem, ich habe viel zu kleine Business-Modelle sozusagen gebaut zusammen mit Manu. Also ich muss es tatsächlich auf meine Kappe nehmen. Ich glaube, Manu war da schon immer ein bisschen Forscher. Ich war, wie vorhin beschrieben, so der Risikoaverse. Und ne, ein VC guckt nicht auf einen Case drauf, wo jemand sagt, oh, wir machen aber 10 Millionen Euro Umsatz nach 5 Jahren. Das andere war aber auch als wir dann schon angefangen sind zu wachsen und ein bisschen größer geworden sind, war immer diese Frage nach dem Customer Lifetime Value. Und ja, wie du sagst, der Kunde kommt eher alle 10 Jahre wieder. Und insofern, Customer Lifetime Value ist bei uns ein KPI, den wir uns faktisch nicht wirklich angucken. Mhm. Also das ist so unter ferner Liefen. Ja. Und gleichzeitig kannst du ein Business darauf aufbauen. Also es gibt viele Wettbewerber, hat man auch gesehen in den letzten Jahren, die Schwierigkeiten hatten, das profitabel zu betreiben. Aber wir sind seit 2017 sind wir während des Jahres Break-Even geworden und dann seit 2018 sind wir profitabel. Also es geht, auch wenn der Kunde nicht so schnell wiederkommt.
Deswegen auch die neuen Produkte, oder? Also Hauptmotivator für neue Produkte, damit der vielleicht ein bisschen schneller wiederkommt oder ihr zumindest euren Warenkorb pro Customer nochmal erhöhen könnt.
Das ist so, das genau, das Wiederkehrende und dann auch das Customer Relationship Marketing, was wir da machen, klar ist das ein Faktor.
Ja.
Aber der größere Faktor ist eher, was du gerade als letztes gesagt hast, lieber den Warenkorb etwas größer machen. Das ist sozusagen das reine finanzielle Logik dahinter, das zu tun. Wobei man auch sagen muss, wenn ich sag mal, eine Babymatratze kaufe versus eine Matratze für mich versus ein Hundebett, haben wir auch in manchen Ländern, versus ein neues Kissen versus ein Bett. Mhm. Das sind unterschiedliche Customer Journeys. Mhm. Also ja, manchmal trifft es vielleicht zusammen, weil ich gerade umziehe und mich komplett neu ausstatte. Mhm. Aber in den meisten Fällen ist es dann doch so, also ne, vor euch der Frieda, das ist ja euer Office-Hund, den ich schon gerade eben kennenlernen durfte. Bevor du Frieda wenn du Frieda ein neues Hundebett kaufst, kaufst du nicht gleichzeitig dir ein neues Bett. Mhm. Also von daher ist es trotzdem eine unterschiedliche Kunden-Journey. Und das zu verbinden, um dass der Kunde wiederkommt, weiterkauft, weiß gar nicht, wie einfach das geht.
Mhm. Ich habe noch zwei andere interessante Sachen über euch gelesen. Das erste ist, ihr macht eine App.
Ja.
Und Casper, wir hatten es gerade im Vorgespräch schon mal drüber, sind mit einer App klicklich gescheitert. Warum habt ihr euch an dieses App-Modell nochmal dran getraut und wo, wahrscheinlich gibt es große Unterschiede zwischen den Apps?
Ich glaube, was wichtig ist, dass du wirklich breit überlegst, wie man dem Kunden einen Mehrwert generiert. Mhm. Also das ist so diese Logik. Ne? Also wenn unser Anspruch ist, awaken your best, ja, dann müssen wir breit drüber nachdenken, wie wir dem Kunden wirklich Nutzen liefern. Mhm. Und dabei auch, wenn unser Anspruch ist, die größte Schlafmarke der Welt zu werden, geht auch ein gewisser Innovations- und Vorreiteranspruch einher. Wir haben heute schon ein extrem gutes Sleep Research Team, ja, also wirklich ein Team, das sich beschäftigt, zum Beispiel viel auch mit Bundesliga-Vereinen. Mit Werder, ja, Bremen zum Beispiel haben wir eine Zusammenarbeit gehabt, wo unser Sleep Research Team, die Theresa, dann mit ihrem Team einerseits die Spieler berät, denen erklärt, mhm, wie sie schlafen sollten, was sie vorm Schlafen tun sollten und vielleicht nicht tun sollten, um eben die Leistungsfähigkeit zu steigern, so, und auch messbar zu steigern. Und daraus ist dann die Idee entstanden, warum können wir das nicht noch mehr Leuten anbieten? Also es gibt so viele Leute, die sagen, ja, eigentlich schlafe ich nicht gut und ne, ich habe Schwierigkeiten einzuschlafen. Und deswegen war so die Überlegung, können wir nicht eine App entwickeln, die Leuten hilft, besser zu schlafen? Mhm. Und das ist so die Emma Up App. Fast ein schwieriger Name, Emma Up. Um genau Leuten zu helfen, auch durch edukative Elemente, also zu verstehen, was geht da eigentlich vor, worauf sollte ich achten, so ein bisschen Gamification, dass man sich auch an Dinge hält. Und da probieren wir uns gerade aus, wirklich diese App weiter zu entwickeln, weiter zu verbessern und natürlich auch dann zu skalieren. Ja.
Funktioniert die mit all euren Produkten oder nur mit den smarten Matratzen?
Nee, genau, okay, gute Frage. Nein, das ist eine, die ist komplett disjunkt. Also auch jemand, der gar nicht unsere Produkte hat, kann die runterladen. Wirklich, die Logik ist einfach, es ist eher eine Sleep-Coaching-App. Also es ist nicht, wir haben zwar auch eine separate App wie du es gerade ansprichst, wir haben so ein paar smarte Produkte, die Emma Motion, so für die Einstellung der Matratze, dafür hast du dann auch eine App, richtig. Die Emma Up, genau, die ist separat. Die Emma Up App, die ist komplett separat, das ist eine Sleep-Coaching-App.
Heißt, ihr versucht mit der App erstmal alle zu targetieren, die sich mit dem Thema Schlaf beschäftigen, was, glaube ich, da wirst du viel besser Bescheid wissen, viel, viel mehr Leute sind als noch vor 10 Jahren. Ich glaube, das wurde ein großes Thema. Ja. Es gibt, glaube ich, bekanntes Buch, Why We Sleep.
Ja, sehr gutes Buch übrigens, kann ich sehr empfehlen.
Ich habe es noch nie gelesen, ich habe es mir immer mal vorgenommen. Ich finde, es ist so eine Urlaubslektüre, um sich mal mit Themen auseinanderzusetzen, mit denen man sich vielleicht nicht so oft auseinandersetzt. Und ich glaube auch, gerade solche Themen, dass sowas auch ein Bestseller wurde, zeigt ja, dass sich die Leute wirklich sehr stark mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen. Heißt, ihr versucht dann auch mit der App genau diese Leute zu targetieren, die dann schlussendlich hoffentlich bei euren Produkten rauskommen, wenn sie sich damit mehr auseinandersetzen, dass sie sagen, ach ja, vielleicht brauche ich mal eine neue Matratze oder ich brauche noch ein paar andere Sachen, eine andere Bettdecke, Kissen etc. Und die quasi so zu eurer Firma zu führen.
Das ist eine Richtung, die natürlich eine Überlegung ist. Gleichzeitig ist die App momentan eher sogar dazu da, wo wir gerade ausprobieren, den bestehenden Kunden weiterzuhelfen.
Okay.
Natürlich gibt es Überlegungen, wenn die App mal so skaliert, dass sie eine Reichweite entwickelt, auch Nicht-Kunden zu erreichen, die ja, offensichtlich sich mit dem Thema Schlaf auseinandersetzen, vielleicht irgendwie mal eine Empfehlung, ein Schlafprodukt oder ähnliches da einzubauen, aber das ist momentan gar nicht vorhanden. Also wirklich eher eine, wenn du fast schon willst, selbstlose Sleep Coaching App, also bezahlt, ja, also inzwischen haben wir, glaube ich, inzwischen ist, glaube ich, weil da sehr viel Effort auch reinfließt, gibt es irgendwie eine Gebühr. Aber die Idee momentan ist eher bestehende Kunden, wobei wir natürlich auch gerade ausprobieren, also auch mit Marketing, wie können wir das auch an weitere Nichtkunden sozusagen, können wir Nichtkunden erreichen.
Du hast das Kissen, was du uns mitgebracht hast, hast du vorhin gerade gesagt, das kommt direkt aus eurem R&D-Apartment. Ja. Aber ihr habt, und du kommst aus Frankfurt, ne?
Ja, genau.
Aber ihr habt auch noch R&D-Apartments in den ganzen anderen Ländern, weil ich habe gelesen, ihr habt unterschiedliche Produkte in unterschiedlichen Ländern, weil die Schlafkultur in anderen Ländern anders ist und ihr deswegen auch andere Produkte dort anbietet.
Ja, das ist richtig. Also der Teil mit unterschiedliche Länder, unterschiedliche, jetzt habe ich fast gesagt, Sitten, total. So, ich sag mal ein bisschen USA, die Produkte müssen auf jeden Fall hoch sein, die müssen auch ein bisschen anders aussehen und ich hoffe, jetzt hören nicht zu viele amerikanische Zuhörer zu, wir machen das ja Gott sei Dank auf Deutsch, ein bisschen Marshmallow-y, also sehr weich, wäre nicht ganz meins, während wenn du nach Asien gehst, oft deutlich festere Matratzen verlangt werden. Ne? Also so jetzt ganz krass als eigenes Segment sicherlich, aber auch in Japan so Futon-Matratzen. Genau so. Was wir aber nicht haben, ist in den unterschiedlichen Standorten das R&D-Team. Das ist momentan wirklich zentral in Frankfurt, weil wir da auch die besten Möglichkeiten haben. Also wir haben da auch ein größeres Labor, sage ich mal, mit unterschiedlichen Testmaschinen, die das Team, die Ingenieure, die Produktentwickler etc. Nutzen und verwenden. Und von daher ist es momentan noch relativ zentral.
Wann ist für euch eine Matratze eine gute Matratze? Also wie testet ihr das? Wann sagt ihr, okay, jetzt vielleicht von der Beständigkeit kann ich mir das irgendwie vorstellen, dass man die auch irgendwie auch so Jahre dann testet und irgendwie im Labor das so testet, als würde man, hätte da jetzt jemand irgendwie 6, 7, 8, 9 Jahre drauf geschlafen. Aber was sind für euch noch Faktoren, wo ihr sagt, das muss die Matratze erfüllen und dann ist es eine gute Matratze?
Das Witzige ist, was du gerade ansprichst, das sind sogar die Normen. Also es gibt die Normen, um herauszufinden, wie haltbar eine Matratze ist. Und genau solche Maschinen haben wir dann zum Beispiel. Das sind so große Walzen, die dann einfach wirklich teilweise die Wochenenden durchlaufen und dann die Matratze bewalzen und danach misst man bestimmte Veränderungen des Produktes. Aber allererstes ist es auch Komfort, weil du willst irgendwie, dass du dich darauf gut fühlst. Ist es die Haltbarkeit und ist es die Ergonomie. Also auch der Punkt sozusagen, ich drehe, wende mich etc., dass das, egal ob du auf der Seite, auf dem Rücken schläfst, gut ist und für die verschiedensten Körpertypen.
Habt ihr ein Schlaflabor? Kann ich mir das so vorstellen? Ich bin ein Schlaftester von euch und ich schlaf dann 5 Nächte bei euch im Labor und teste unterschiedliche Matratzen. Funktioniert das so?
Jein. Also
so ein bisschen wir haben Traum selten in Ikea mal eingeschlossen zu sein und mal nachts sich in alle Betten reinzulegen.
Es gab es schon. Mhm. Also auch gerade mit unserem Sleep Research Team zusammen haben wir schon so Schlaflabor-Setups gemacht. Das ist aber die Ausnahme. Die meiste Mehrheit von den Tests sind wirklich über normierte Standards, über Maschinen und Co., wo man Dinge simuliert. Also von daher weniger die Nacht durchschlafen. Wir sind kein klassisches Schlaflabor oder ähnliches. Ja. Aber womit wir uns auch schon beschäftigen, zum Beispiel also im Sinne von, was sind weitere Kriterien? Aktuell ein Thema, was wichtig bei uns im R&D ist Kühlung oder Temperierung, Klimatisierung. Und da gab es auch wirklich schon unterschiedliche Testansätze und Versuche, um herauszufinden, wie verändert sich die Körpertemperatur eines Menschen, wenn er auf verschiedenen Produkten und verschiedenen Materialien liegt. Da gab es schon einige Tests und Ansätze, auch ein bisschen witzige Dinge.
Ich habe mal gelesen, dass um einschlafen zu können, deine Körpertemperatur um 1 Grad runterfahren muss. Stimmt das?
Ja, deine Kernkörpertemperatur sinkt. Ja, tatsächlich.
Und in dem Moment kann ich dann überhaupt erst einschlafen, ne?
Ja, jetzt fragst du mich, was wahrscheinlich, wo unser Sleep Research Team dir eine bessere Aussage geben würde, wie die Kausalität ist, weiß ich gar nicht. Ob es eine Voraussetzung ist, um einzuschlafen oder ob es einfach dann ein Mechanismus ist, wenn du eingeschlafen bist, dass sie sinkt. Da muss ich jetzt tatsächlich gestehen, bin ich blank. Aber da können wir gerne Theresa das nächste Mal einladen.
Sehr gut.
Die kann dir alles erzählen.
Das ist von meiner Seite auch sehr gefährliches Halbwissen, wie ich gerade gesagt habe. Ich habe noch nicht mal diesen Bestseller gelesen.
Den ich euren Zuhörern sehr empfehlen kann. Wirklich, ist total spannend, wenn man mal realisiert, wie wichtig Schlaf ist, wie wichtig es für die Gesundheit ist, fürs Immunsystem, zum Lernen und was ich echt selber da erst gelernt hatte, war, wie wichtig es ist für Emotionen. Also Emotionen werden insbesondere auch in den REM-Phasen, also in den Traumphasen verarbeitet. Da liegt dann sehr wenig von dem Stresshormon Noradrenalin im Kopf vor und dann kann man offensichtlich, also man nimmt da an, ne, die Forschung läuft dann auch weiter, dass man in diesen Traumphasen stressige emotionale Situationen verarbeitet.
Ich habe nächste Woche Urlaub, ich kaufe mir das Buch, ich nehme das mit.
Sehr gut.
Ich lese es am Pool. Eine Sache, die mir vorher nie so bewusst war, wie wichtig ein Testsieger-Logo ist.
Ja.
Bis wir dann mal zusammengearbeitet haben und ich dachte immer, Testsieger, das ist so, weiß nicht, das klingt so old-fashioned, auch vor allem irgendwie für eine D2C-Brand. Ihr seid schon seit Jahren Testsieger mit eurer Matratze. Und gerade im Matratzenmarkt, ich glaube, es gibt auch noch viele andere Kategorien, es gehen unglaublich viele Leute nach diesem Testsieger-Logo, oder?
Ja, ich glaube, es ist war zumindest in der Vergangenheit der meistgelesene Artikel der Stiftung Warentest.
Also von Matratzen. Also auch noch die wichtigste Kategorie in dem Stiftung Warentest.
Ja, insofern Stiftung Warentest testet, glaube ich, so zweimal im Jahr etwa Matratzen.
Ja.
Weil es sehr viel Aufmerksamkeit auch für die Stiftung Warentest kreiert.
Weil es ein Produkt ist, wo ich mich wirklich mit auseinandersetze, weil ich das für die nächsten 7, 8, 9 Jahre kaufe. Ist das
vielleicht der Hintergrund, eine Teil. Und der andere Teil ist die Schwierigkeit, als Endkonsument doch eigentlich zu beurteilen, was ist gut. Ja. Also auch wenn du in ein Geschäft gehst, dann legst du dich auf das erste Produkt, das zweite, am Ende auf den dritten.
Ja.
Und dann denkst du ja schon, wie hat sich denn das erste angefühlt? Mhm. Und also wirklich.
Und kann ich da auch gut drauf schlafen,
ja,
weil ich jetzt gerade gut drauf sitze? Oder
liege, ja, also du solltest dich hoffentlich auch in einem Geschäft bitte immer drauflegen. Es ist nicht zum Sitzen gedacht, sondern wirklich bitte drauflegen. Aber es gibt so viele andere Elemente dann, ne? Wir hatten ja gerade eben über Haltbarkeit gesprochen. Wie willst du das denn beurteilen? Also geht nicht. Und deswegen glaube ich, dass gerade in dem Bereich die Stiftung Warentest entsprechend eine sehr krasse Orientierung dem Konsumenten gibt. Wobei gleichzeitig interessant ist, dass international das nicht so krass ist. Also wirklich der deutsche Markt ist da, die Deutschen sind schon sehr fokussiert auf Stiftung Warentest.
Ja, ja, ich kann ich unterstreichen. Ich glaube, ich habe immer gedacht, Stiftung Warentest macht nichts aus, ne? Der Vater von meinem Freund, ich weiß nicht, ob diese Zeitschrift rauskommt, das ist seine Favorite-Zeitschrift. Und egal, welche Anschaffung er neu hat, nicht nur eine Matratze, ne? Und davon gibt es so viele Leute, der blättert das durch, der googelt das und der kauft den Stiftung Warentest Testsieger. Also so.
Ich muss mal gestehen, ich bin auch nicht davor gefeit, obwohl, ne, ich auch weiß, wenn du Stiftung Warentest dir durchliest und anguckst, natürlich, die haben Kriterien, die gewichten sie unterschiedlich. Sind das immer die wichtigsten Kriterien für dich? Zum Beispiel im Matratzensegment gibt es so das Kriterium Handbarkeit, also im Sinne von, wie kann ich die Matratze wenden, hochheben etc., wo ich persönlich sagen würde, oh, das interessiert mich eigentlich wirklich gar nicht. Ist jetzt, ich weiß gar nicht, was es ist, mit 5 oder 10% wahrscheinlich fließt das in die Note ein. Aber das kann natürlich auch schon mal irgendwie einen Unterschied machen zwischen Testsieger oder nicht. So, ich stand letztens vom Zahnpasta-Regal in einem großen Drogeriemarkt und habe am Ende, weil ich wieder so dachte, was kaufe ich denn jetzt? Weiß ich wieder nicht. So, ich bin so ein Wechselkäufer bei der Zahnpasta. Da hatte irgendwas den Stiftung Warentest-Logo drauf. Ich darf's dreimal raten, was ich mitgenommen habe. Also ich bin auch dafür anfällig. Ja.
Ja, wahrscheinlich ist man das auch unterbewusst. Also wir merken es zum Beispiel auch immer wieder, auch bei anderen Kunden auf Amazon, wenn die den Testsieger, das Logo haben, dann merken wir direkt, wie die Conversion Rate hochgeht. Hattet ihr quasi auch mal einen Testzeitraum als AB-Test, wo ihr mal das Testsieger-Logo hattet und das direkt in den Umsätzen dann gemerkt habt?
Also als AB-Test, wenn du sowas meinst, glaube ich, haben wir das wahrscheinlich nie gemacht, wüsste ich jetzt nicht, weil immer die Hypothese war, wenn du das Logo hast, ist es immer besser als nicht.
Aber hattet ihr mal einen Zeitraum, irgendwie ein halbes Jahr lang nicht das Testsieger-Logo, das hatte jemand anderes und ihr habt das in den Umsätzen
gemacht? Ja, andersrum sogar. Also wir hatten ja die Situation gehabt, jetzt muss ich gerade selber überlegen, wann wir das erste Mal Testsieger geworden sind bei der Stiftung Warentest. Also wir haben jetzt inzwischen in der Tat, glaube ich, den dritten Testsieg bei Stiftung Warentest mit einem Produkt. ich weiß nicht genau, was das Jahr war, aber sozusagen im Jahr, als du das erste Mal Testi geworden bist und du kriegst das von der Stiftung Warentest ja auch nicht vorher weg gesagt. Also die Stiftung Warentest meldet sich bei dir und sagt, wir haben dein Produkt getestet.
Ich kann das auch nicht einreichen dort.
Nein.
Wir könnten unsere Socken da jetzt nicht einreichen und sagen so, hey, teste doch mal unsere Sneakersocken.
Nee, gar nicht. Also Stiftung Warentest wirklich auch und wirklich auch, also ich weiß, dass manchmal, glaube ich, so Mythen über die Stiftung Warentest existieren, aber die sind wirklich komplett unabhängig im Sinne von, die lassen sich da nicht reinreden. Also du kannst denen keine Produkte vorschlagen, du kannst denen keine Produkte schicken, du kannst, und das ist halt das so, die sagen dir, du wurdest jetzt getestet. Kannst auch nichts mehr machen. Das Einzige, was du noch bekommst, du kriegst von denen ein Testprogramm geschickt, das sagt so, so testen wir dein Produkt, und du kriegst dann irgendwann technische Ergebnisse, in die du reinguckst wie so ein Schwein ins Uhrwerk, wo du denkst, ja, oh, ist das jetzt gut oder schlecht? So, keine Ahnung. Ja? Und das heißt, dann wartest du einfach wirklich wie jeder andere auf die Publikation und siehst dann, ob du gewonnen hast oder nicht gut abgeschnitten hast. So. Und das hat beim ersten Mal dazu geführt gehabt, dass wir halt, also die Verkaufszahlen sind wirklich komplett durch die Decke gegangen. Und hat auch zu massiven Problemen der Supply Chain geführt. Wir konnten einfach sozusagen die Menge gar nicht so schnell produzieren und liefern dann. Ja, also das hat, weiß ich nicht, es hat wahrscheinlich wie ein paar Monate gedauert, bis wir wirklich den Backlog erstmal abgearbeitet hatten. Also von daher, das hat einen Riesenunterschied gemacht. Ja.
Ich würde gerne noch 2, 3 Aussagen von dir besprechen, weil wir haben uns persönlich kennengelernt beim OMR-Festival dieses Jahr. Und da hast du vorher einen Vortrag gehalten, einen sehr guten Vortrag, wie ich fand. Und vor allem sehr frei. Du bist da mit einem Rollwagen auf die Bühne gekommen, ja. Mit irgendwie 3 Matratzenpackungen, wo du dann eure 3 Säulen drauf beschrieben hast, die euch zu exponentiellem Wachstum geholfen haben und jetzt vielleicht auch dann dieses Jahr natürlich zur Milliarde. Und ich fand es sehr erfrischend und ich fand, es waren auch sehr gute Säulen, Hypothesen. Aber bei 2, 3 muss ich nachfragen, wie das funktioniert, gleichzeitig genau mit diesem exponentiellen Wachstum.
Ja, weil sag mal, erzähl mal.
Ich muss hier reingucken.
Freu mich.
Ja. Ich muss hier reingucken, was du gesagt hast. Du hast gesagt, eine große Säule war Operating System.
Ja.
Und du hast gesagt, Approval und Genehmigung reduzieren Ownership und bremsen aus. Und deswegen, vielleicht kannst du Beispiele dazu nennen, wie ihr das genau macht. Ist dieser Approval- und Genehmigungsablauf bei euch sehr reduziert oder das gibt's nicht? Nimm uns da mal mit.
Ja, gerne. Das, was ich auch da vermittelt habe, ist, ich glaube, es geht darum, eine Organisation zu bauen, die sehr dezentral ist, also eine dezentrale unternehmerische Organisation zu bauen. So, dezentral sagt schon, irgendwie können die Entscheidungen jetzt nicht irgendwie alle bei mir zusammenfließen. Das wäre eine sehr zentrale Organisation, sehr abhängig vom Gründer. Was wir machen ist, wir sagen, es soll keine Approvals geben, sondern jeder soll das machen, was für die Firma Sinn macht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du wirklich bei uns als Absolvent aus der Uni gerade startest und Marketing ist wahrscheinlich ein super einfaches Beispiel. Und von mir aus Amazon, ne, ihr macht ja viel auf Amazon, so bei Amazon bei uns einsteigt sozusagen, also Marketplaces bearbeitet und denkt sich so, ich will jetzt die Kategorie Kissen aufbauen und da will ich jetzt Marketing schalten. Und das haben wir bisher vielleicht noch nie gemacht. So, dann muss der, es gibt keine Budgets. Das heißt, er wird jetzt nicht irgendwie sagen, oh, ich brauche jetzt aber irgendwo erstmal gucken, stand das hier irgendwo in einem Plan drin? Sondern nee, er denkt sich, okay, ich probiere das mal. Ich meine, du weißt das besser als ich. Kannst mit 1.000 Euro schon mal rausfinden, was denn so deine CPOs sind und deine Conversion Rate. So, das heißt, investier halt 1.000 Euro und probier es einfach mal aus. Und das auch eben ohne Approval. Denn so ein Approval, so ein Genehmigungsprozess führt doch dazu, dass man vielleicht nicht den gesamten Effort da reinpackt, die beste Arbeit zu machen, weil man irgendwie weiß, da ist immer noch jemand anderes, der es entscheidet. Also ob das jetzt wirklich eine gute Idee ist mit Kissen auf Amazon, weiß ich gar nicht, aber das ist jetzt mal was ich machen kann und ich schlage das jetzt mal meinem Teamlead vor, der soll das eigentlich dann genehmigen und weiß ich nicht, am Ende muss der sogar noch mit jemand anderem sprechen, um das dann wiederum zu genehmigen. Dauert übrigens dann auch viel zu lange.
Also mache ich es erst gar nicht.
Ja, vielleicht mache ich es erst gar nicht oder ich stecke da auch nicht so viel Gedanken rein. Also es ist so, guck mal, wenn ich wirklich weiß, ich gebe jetzt hier Geld der Firma aus und es ist meine Verantwortung, es ist meine Entscheidung, dann setze ich mich doch wirklich hin und versuche den besten Job zu machen. Versus es ist sowas, ich bereite da einen Vorschlag vor, jemand anderes entscheidet für mich, ob das jetzt gut oder nicht ist und dann führe ich das nur aus. Da habe ich doch ein anderes Gefühl an Ownership.
Ich bin zu 100% bei dir. Was mich so stutzig gemacht hat, als du das gesagt hast, funktioniert das wirklich? Weil das ist natürlich eine super optimistische Sichtweise auf alle Entscheidungen, die bei euch im Unternehmen getroffen werden. Hat es zu so großen Erfolgen geführt? Und sagst du auch, das ist auch großer Bestandteil, dass wir es jetzt auf diese Milliarde Umsatz jetzt dieses Jahr schaffen? Oder gab es auch Momente, wo du sagen musst, okay, das hat natürlich auch zu Entscheidungen geführt, die waren nicht gut, die waren vorschnell, die waren nicht überlegt, aber die muss man in Kauf nehmen dafür?
Total, genau so. Also ich glaube, dass es ein wichtiges Element ist, dass wir so groß sind und die Milliarde dieses Jahr knacken. Und es passieren jede Menge Fehlentscheidungen und Fehler. Und das ist okay. Denn der Vorteil davon ist, dass wir deutlich schneller sind, dass wir deutlich mehr Ownership haben, deutlich mehr Kreativität in der Organisation ist. Und eben, das ist, glaube ich, so dieser Fehlgedanke sozusagen, die Fehler, die passieren, ja, die passieren. Könnt ihr irgendwie Dinge erzählen, wo dann irgendwie, also wirklich Absolventen können, ich glaube, es war, ich weiß gar nicht, ob es ein Absolvent war oder so, ein Praktikant, hat mal einen Vertrag unterschrieben, der einen kleineren Betrag hat, das war alles okay, aber übersehen in dem Vertrag, dass es hieß, der läuft einfach weiter, wenn wir den nicht rechtzeitig irgendwie kündigen. Daraus können dann auch mal irgendwie, naja, ich sag mal, vielleicht Rechtsstreitigkeiten entstehen. Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil diese, weil diese Rechtsstreitigkeit gerade noch schwelt. insofern aber passieren Fehler, aber die in der Gesamtmenge sind sie aus meiner Sicht kleiner
als das, was man dazu gewinnt.
Richtig.
Ja. Das war meine Frage. Ich dachte mir, dass sowas in die Richtung kommt, weil insbesondere, weil du, das hast du auch gesagt bei OMR, dass es nämlich bei euch keine Budgets gibt. Gibt es wirklich keine Budgets?
Also, kleines Sternchen. Wir brauchen Budgets für sozusagen als Shareholder, dass wir sozusagen eine Übersicht haben, gegen was laufen wir und auch Banken interessieren sich für sowas. Aber das ist zum Beispiel nicht das, was wir intern verwenden, gar nicht. Sondern intern haben wir ambitionierte Ziele. Also um die 1 Milliarde zu knacken, haben wir nicht dem Team gesagt, wir müssen auf 1 Milliarde wachsen, sondern deutlich mehr. So, weil einfach klar ist, du erreichst die Ziele vielleicht dann mit 70%, aber das ist dann schon ein massiver Erfolg. Aber wenn du halt sagst, ich will nur 5% dieses Jahr wachsen, ja, dann wirst du niemals auf 10 kommen. Also und nicht mal auf 5.
Okay, ich gebe dir ein Beispiel. Was ist ein Budget bei uns? Summer Trip. Wir fahren mit der ganzen Company im Sommer einmal 3 Tage weg. Und dafür gibt es ein Budget bei uns. Das gibt Finance vor und sagt, HR, ihr organisiert das, vielen Dank, aber das ist euer Budget, daran müsst ihr euch halten. Gibt es das bei euch auch?
Es gibt, was Reisen anbelangt, inzwischen so Vorgaben, was eine Nacht kosten kann und soll. Also wenn das Teil von einem Budget ist, ja. Und es gibt tatsächlich auch so, wo wir abgestimmt haben, so was ist denn so die Pi mal Daumen Größenordnung für Events oder so. Da gibt es, okay, wenn du so willst, ja, Absprachen, Budgets. Für mich wäre so klassisch so ein Budget, so Marketing-Budget. Ne? Irgendwie, wir dürfen so und so viel in Branding investieren. Nein, so gehen wir nicht vor, sondern wir wollen wissen.
Weil es sonst bis zum letzten Cent ausgegeben wird, auch wenn es nicht effektiv ist.
Ganz genau so, ja, ganz genau das. Und das willst du verhindern. Sondern die Logik ist immer, alles, was Sinn macht, sollten wir machen. So, wenn es irgendwie einen positiven Return on Investment wir erwarten, dann sollten wir es machen. Wenn wir uns unsicher sind, sollten wir zumindest einen smarten Test finden. So, das sind so die Logiken.
Okay. Ja, okay, das verstehe ich. Und dann hattet ihr noch eine Sache erzählt oder du auf der Bühne. Und ich glaube, das ist für alle auch, die zuhören, ein super guter Tipp, weil ich glaube, das wird oft vernachlässigt, dass Entscheidungen müssen smart getestet werden, was jetzt im ersten Sinn irgendwie wie so ein großes Buzzword klingt. Aber du hast ein Beispiel genannt, was mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Nämlich, du bist, glaube ich, auf TV-Werbung eingegangen und du hast gesagt, ihr seid an den, statt jetzt irgendwie die TV-Werbung auszuspielen, dann auf die Ergebnisse zu warten, nicht wirklich eine Referenz zu haben. Vielleicht hat man schon 2 Spots dann auch aufgenommen, okay, das dann nochmal irgendwie abzuändern. Seid ihr damit einfach vorab an den Frankfurter Bahnhof, oder?
Ja. Ja, weil wir hatten auch kein Geld damals. Wie es war, der erste TV-Flight ist 2016 entstanden. Da waren wir auch noch unprofitabel. Und insofern war für uns klar, wir können jetzt nicht irgendwie einen 6-stelligen Euro-Betrag ausgeben, um einfach mal rauszufinden, ob TV funktioniert. Das war einfach nicht drin. Und von daher war aber, die Hypothese war, irgendwie muss es doch einen Weg geben, weil jeder braucht grundsätzlich mal eine Matratze, irgendwie im TV dafür auch zu werben und das irgendwie auch so zu steuern, dass wir am Ende irgendwie damit Geld verdienen. Und dann war die Logik, okay, wie finden wir das denn möglichst smart, also hypothesengetrieben raus, in einem zeit- und kapitaleffizienten Weg. Und dann kam mal die Idee, okay, wir können einfach Skripte runterschreiben für den TV-Spot und sind damit zum Hauptbahnhof gelaufen. Wir sitzen in Frankfurt neben dem Hauptbahnhof und haben wirklich Passanten gefragt, hör zu, stellen Sie sich vor, Sie sehen folgenden Spot im Fernsehen und ich stelle Ihnen danach sozusagen ein paar Fragen. Und dann wurde der Spot vorgelesen, danach wurden, ich weiß nicht mehr, es waren so 3-4 Fragen, unter anderem ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie danach online gehen würden, um sich über dieses Produkt zu informieren. Und das sind so Informationen, die wir dann genutzt haben. Unter anderem haben wir zum Beispiel herausgefunden, dass wir dachten erst, wir müssten über die Matratze sprechen, warum die so großartig ist, so viele Schichten und atmungsaktiv, anpassungsfähig, keine Ahnung was. Tatsächlich war das gar nicht relevant. Am Ende war der TV-Spot, der aus diesen Tests am Hauptbahnhof wirklich am besten performt hatte, war das Emma, die vielschichtige Matratze, so fing der TV-Spot an, die zu jedem passt. Und dann waren die Kernaussagen aber 100 Tage Probeschlafen, risikofrei, Geld-Zurück-Garantie. Weil der Kunde, das haben wir festgestellt am Bahnhof, in dem Zeitpunkt damals war, kann ich so ein Produkt online kaufen? Ich muss doch das testen, so wie früher Schuhe oder sonst was. Ne? Von daher mussten wir ihnen diese Risikofreiheit viel mehr klar machen. Und das haben wir am Hauptbahnhof rausgefunden. Ja.
Das ist lustig. Wenn wir die Uhr 3 Jahre vordrehen.
Ja.
Also sind wir in 2026.
Ja.
In wie vielen Ländern seid ihr dann online?
40.
Wo sind wir jetzt gerade?
Vielleicht 35. Ja, vielleicht 35. 35 bis 40. Wir sind so um die 30.
Wo siehst du da die größten Potenziale? Also in welchen Ländern?
Ist ja, wir sind heute schon in den größten Matratzenmärkten der Welt. Und von daher ist es auch deutlich spannender. Wir haben in der Vergangenheit, glaube ich, immer so 5 Länder pro Jahr ergänzt. Das ist, glaube ich, seit 2 Jahren nicht mehr der Fall. Was viel spannender ist, die Marktdurchdringung zu steigern. Wir hatten vorhin über Marktanteile gesprochen. So, wenn wir irgendwo 10% Marktanteil haben, na gut, das ist die Frage, wie können wir nicht eher auf 20% kommen, als jetzt die nächsten Länder zu ergänzen, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Komplexität ist. Ich glaube schon, dass noch Potenziale in Südamerika oder Lateinamerika vorhanden sind. Da sind wir jetzt so in Mexiko, Chile, Kolumbien, Brasilien. Ich glaube, dass in Asien noch Riesenpotenziale vorhanden sind. Da sind wir zwar auch schon in vielen Märkten wie Südkorea, Japan, Indien, China, auf den Philippinen, wo wir auch ein Office haben. Das läuft auch echt, echt gut. Aber du hast natürlich da jede Menge Länder, auch Länder natürlich mit riesigen Bevölkerungen, ne? Also Indonesien zum Beispiel. Das kann ich mir durchaus vorstellen, aber auch Middle East kann spannend sein. Persönlich, und das ist jetzt aber, also ne, wir ticken ja sehr unternehmerisch, sehr dezentral. Insofern will ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie Entscheidungen gibt. Aber ich persönlich zum Beispiel wäre eher ein bisschen skeptisch, was Afrika anbelangt. Aber insofern, das ist so ein bisschen vielleicht die Richtung, in denen wir denken.
Und bei wie viel Umsatz steht ihr?
Ha, bei wie viel Umsatz stehen wir? Mehr als heute.
Du musst jetzt mal ein bisschen positiver planen als vor 10 Jahren.
Also ja, genau. Das 10 Millionen mehr. 10 Millionen mehr. Weiß ich wirklich nicht. 3 Jahre. Weiß ich nicht. Also mein Anspruch wäre schon, dass wir, wenn wir jetzt die Milliarde dieses Jahr knacken, auch signifikant weiter wachsen. Also schon irgendwie 2-stellige Prozentbeträge drauflegen können. Ob das jetzt im unteren Bereich ist, ob wir nochmal ein bisschen höher gehen. Ich meine, je größer du wirst, wird das schwieriger. Ne? Also wenn wir jetzt, weiß ich nicht, 200 Millionen dieses Jahr drauflegen, ein bisschen weniger mal sehen, dann ist das ja auch irgendwie schon eine Hausnummer. Also wenn ich das fortschreiben würde, wo wären wir denn dann? Dann würden wir 600 drauflegen, dann würden wir knapp unter 2 Milliarden. Aber ganz ehrlich, nagel mich nicht drauf fest, ich weiß es nicht.
Okay. Und letzte Frage, welche neuen Produktgruppen gibt es?
Welche neuen Produktgruppen? Also wie du ja beschrieben hast, wir sind momentan noch viel in diesem, ich sag mal, klassischen Produkten auch unterwegs, wo wir auch viel Wachstum sehen. Das sind Matratzen, also auch bei Matratzen geht es weiter, ne? Also Temperaturregulierung und Co. Kissen, Betten auch ein visuelles Produkt, auch da tasten wir uns weiter ran. Aber es gibt auch, was ich selber ganz cool finde, zum Beispiel so Produkte sind dann Auflagen zur Temperaturregulierung, zur aktiven Temperaturregulierung, also wirklich Kühlung. Ich meine, es wird ja immer heißer. Ich bin immer ganz traurig, dass ich in meiner kleinen Wohnung da keine Klimaanlage habe, sondern so ein komisches, wie nennt man das denn, so ein Schlauch-Split-Gerät, wo man dann das Fenster aufmacht und dann hofft, dass es nicht, die Wärme eigentlich nicht reinkommt.
Aber es kommt noch ein bisschen was rein, ne?
Ja, und das mega laut ist und ich damit auch nicht schlafen kann, wo ich mir dann immer schon denke, okay, hoffentlich kommt das jetzt bald auch mal in Deutschland. Also das sind so Themen, aber du hast auch angesprochen, digitale Produkte, also die App ist definitiv ein Thema, was wir weiter vorantreiben. Und dann hat unser R&D auch noch ein paar Ideen in der Pipeline, sage ich mal, an denen wir arbeiten, weil wie vorhin beschrieben, die Idee ist, wenn wir die größte Schlafmarke der Welt werden wollen, dann müssen wir auch entsprechend Kundennutzen liefern und daran arbeiten wir. Und da geht es aber auch um Dinge, zum Beispiel wir haben einen ersten Store in den Niederlanden aufgemacht, können uns vorstellen, auch noch weitere Geschäfte zu öffnen und da dann zum Beispiel auch die Customer Journey wieder ein bisschen anders, gibt es auch andere Produkte, zum Beispiel haptischer, weiß nicht, also wenn du mal komplett sensorisch denkst, riechen, sonst was, können wir uns auch Produkte vorstellen. Mal gucken.
Sehr spannend. Ich würde sagen, wir treffen uns in 3 Jahren wieder. Und so wie ich es einschätze, du hast mal hier mit den 10 Millionen nach ein paar Jahren gerechnet, dann treffen wir uns bei den 2 Milliarden wieder.
Okay, ja, okay, dir.
Danke dir, Dennis.
Danke dir, hat Spaß gemacht.